Ja, ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid zum letzten Mal zu einem spannenden Thema, wie ich finde. Wobei, ich könnte es ganz kurz machen. Rassist als Christ? Fragezeichen. Diese beiden Worte reimen sich nur auf dem Papier, aber in der Realität haben die nicht viel miteinander zu tun. Das heißt, man kann die Frage eigentlich direkt mit Nein beantworten und wir könnten nach Hause gehen. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Es ist ähnlich wie bei dem Thema letzte Woche, Emanzipation und Christsein. Es ist ein weites Feld. Wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, weiß man am Ende gar nicht mehr, wo soll man tiefer gehen, was sind jetzt die wichtigsten Fakten und Daten. Und natürlich kann mein Vortrag, genauso wie letzte Woche, nur ein Impuls sein, kein Anspruch auf Vollständigkeit, ein Kratzen an der Spitze des Eisberges. Aber es ist ein Impuls zum Nachdenken und ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert. Denn ihr alle wisst, dass Rassismus, eigentlich darf man das Wort nicht mehr verwenden, aber wir könnten auch sagen Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit im Zusammenhang mit Populismus, Nationalismus, natürlich Themen sind in der Gesellschaft, in der wir leben, in der Welt, in der wir leben. Und insofern glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Zweite Folie. Hier seht ihr den Ablauf für den Vortrag. Wir werden uns zuerst, wie immer, mit der Definition beschäftigen, die uns schon eine Ahnung gibt, worum es geht. Dann werden wir natürlich in die Bibel schauen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Ich denke, ihr sollt die Zeit wirklich nutzen, um selber auch in den Bibeln nachzuschlagen. Wer sein Handy dabei hat, darf auch gerne im Handy seine Bibel verwenden. Zuerst eine biblische Betrachtung kontra Rassismus, also die Haltung, von der ich glaube, dass sie uns in der Bibel dargebracht wird. Aber wir alle wissen, dass zum Beispiel auch unter AfD-Wählern oder unter den Konservativen in den USA sehr, also Christen sind, die ihre Politik mit der Bibel rechtfertigen oder mit ihrem Glauben. Und da möchte ich mit euch mal draufschauen, welche Verse verwenden die denn oder was haben die denn im Hinterkopf, wenn sie sich so verhalten oder so sprechen oder so eine Politik ausüben. Deshalb habe ich dies auch nicht Pro-Rassismus genannt, weil es gibt einfach meiner Meinung nach nichts Pro-Rassismus in der Bibel, sondern Pro-Abgrenzung. Aber selbst das habe ich noch in Anführungszeichen gesetzt, werdet ihr nachher sehen, weil ich auch andere Bibelverse bringe, die das im Grunde wieder in Frage stellen. Ja, dann Schlussfolgerungen aus den Betrachtungen und am Ende die Fragen für die Gruppenphase. Beginnen wir mit der Definition. Klar, habe ich auch wieder im Internet geguckt, so wie ihr das wahrscheinlich auch macht. Ich habe wieder Wikipedia und auch den Duden zur Hand genommen. Die Definition, wie sie bei Wikipedia beschrieben wird, die finde ich sehr gut, weil die einfach Worte verwendet, die uns, wie gesagt, schon eine Ahnung davon geben, dass man eigentlich nicht von Rassismus oder sprechen kann, beziehungsweise dass es keine wissenschaftlich belegte Rassentheorie gibt. Ich lese uns das mal vor, ihr könnt gerne mitlesen. Also Rassismus ist eine Gesinnung oder Ideologie, nach der Menschen aufgrund weniger äußerlicher Merkmale, zum Beispiel Hautfarbe, Sprache, Kultur, Kleidung, Körpergröße, die eine gemeinsame Abstammung vermuten lassen, als sogenannte Rasse kategorisiert und beurteilt werden. Die zur Abgrenzung herangezogenen Merkmale, gerade genannt, werden als grundsätzlicher und bestimmender Faktor menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften gedeutet und nach Wertigkeit eingeteilt. Noch die nächste Folie, auch das bei Wikipedia. Dabei betrachten Rassisten alle Menschen, die ihren eigenen Merkmalen möglichst ähnlich sind, grundsätzlich als höherwertig, während alle anderen, oftmals abgestuft, als geringerwertig diskriminiert werden. Mit solchen Rassentheorien, die angeblich wissenschaftlich untermauert sind, wurden und werden diverse Handlungen gerechtfertigt, die den heute angewandten Menschenrechten widersprechen. Man sieht hier schön auf der letzten, oh danke Ascha, das ist nett. Wer keine Bibel hat, kann sich hier bedienen. Wir sehen schon an den Worten, die hier verwendet werden, also die eine gemeinsame Abstammung vermuten lassen, weil man kann nämlich gar nicht nur von der Hautfarbe, heute schon gar nicht, weil sich ja alles miteinander vermischt, von der Hautfarbe allein sagen, wo jemand herkommt. auch die Körpergröße oder die Sprache. Also es sind Vermutungen. Wenn wir von Äußerlichkeiten etwas annehmen, können es immer nur Vermutungen sein. Oder dann eben als sogenannte Rasse und Rasse auch in Anführungsstrichen. Oder auf der zweiten Folie, auf dieser hier, die ihr noch seht, wo steht angeblich, die angeblich wissenschaftlich untermauert sind. Eigentlich sind sie eben nicht wissenschaftlich untermauert. Wenn man sich mehr damit befasst und im Internet auch noch mehr dazu liest, wird man das rausfinden, dass Wissenschaftler heute sagen, es gibt unter den Menschen keine Merkmale, die das rechtfertigen würden, dass wir Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Sprache in höherwertig und geringerwertig einteilen. Es gibt einfach keine Beweise dafür, dass das wirklich so ist und dass man das so anwenden könnte. Die Wissenschaftler sprechen nur von Homo sapiens, dem weisen Menschen, und das gilt für alle Menschen, egal wo die wohnen, in Südamerika, Nordamerika, Afrika, Australien. Also wissenschaftlich untermauert gibt es keine Rassentheorie und wird auch abgelehnt mittlerweile. Der Begriff Rassismus ist auch eigentlich noch gar nicht so alt, der entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und zwar in der kritischen Auseinandersetzung mit auf Rassentheorien basierenden politischen Konzepten. Und auch das ist schon ein Hinweis darauf, dass eine Rassentheorie oder Rassismus eigentlich nur Mittel zum Zweck ist, nämlich um Menschen zu mobilisieren für die eigenen politischen Ansichten, um eine Gruppe zu unterdrücken. Genau. Und besonders deutlich sehen wir das natürlich auch in Deutschland oder konnten es sehen zur NS-Zeit. Ein Autor hat geschrieben, Jacques Barzun heißt der, Rasse, so erklärte er, war in Deutschland ein Mittel, um dem deutschen Volk nach der nationalen Erniedrigung von Versailles und danach ein Gefühl der Selbstachtung zurückzugeben. Ist völlig klar, wenn ich mich mit Leuten, die mir sehr ähnlich sind, die eben dieselbe Herkunft haben wie ich, dieselbe Sprache, dieselbe Hautfarbe, wenn ich mich mit denen zusammentue, kann ich mich abschotten gegenüber anderen und will dadurch mein eigenes Selbstbewusstsein, meine eigene Identität stärken. Und ich glaube, das ist genau das, was wir weltweit beobachten können, wenn irgendwo Abgrenzungs- oder Abschottungspolitik passiert. Auch Fredriksson, der wird häufig zitiert, hat in seinem Buch über Rassismus geschrieben, dass die deutsche Einstellung gegenüber den Juden rassistisch war, genauso wie die Annahme der weißen Überlegenheit gegenüber den Schwarzen, auch die Furcht vor der asiatischen gelben Gefahr, die Worte habt ihr vielleicht alle schon mal gehört, oder die Überzeugung, Amerika müsse die angelsächsische Rasse davor beschützen, durch südeuropäisches oder auch jüdisches oder das Blut der Neger verunreinigt zu werden. Magnus Hirschfeld, ein Sexualwissenschaftler, hat zwischen 1933 und 1934 auch ein Werk herausgebracht. Und da schreibt er, Antisemitismus ist die Folge der Probleme, die aus der Niederlage im Ersten Weltkrieg erwuchsen. Rassismus diente als Sicherheitsventil gegen ein Katastrophengefühl und schien für die Wiederherstellung der Selbstachtung zu sorgen. Zumal sich dieser Rassismus gegen einen leicht erreichbaren und wenig gefährlichen Feind richtete, nämlich im eigenen Land, und gar nicht gegen einen Feind, der vielleicht wirklich von außen das Land bedroht hätte. Diese Tendenz, dass der Mensch sich mit Gleichgesinnten zusammenrotten will und sich abschotten will gegenüber anderen, finden wir aber schon zeitig in der Menschengeschichte. Im Internet habe ich ein Beispiel gefunden, 1500 vor Christus in Indien haben die hellhäutigen Eroberer die dort lebenden dunkelhäutigen Menschen sich selbst unterworfen, sie haben sie erpresst, sie haben sie zu Sklaven gemacht und sie haben ein System entwickelt von ein Rassenkastensystem, was ja heute zum Teil in Indien auch noch existiert. Oder im antiken Griechenland, da gab es die sogenannten Barbaren, die wurden von den Griechen auch als kulturell und zivilisatorisch zurückgeblieben bezeichnet. 1492 wurde Andalusien durch die Spanier zurückerobert und es begann eine systematische Vertreibung und Verfolgung von Juden und Muslimen, weil sie angesehen wurden, dass sie das spanische Volk verunreinigen. Und dann eben die NS-Zeit, das kennen wir alle sehr gut. Dann die Apartheid in Südafrika, die sich ab 1948 extrem entwickelt hat. Ein bisschen vorher, 1890 bis 1960, die ganze Ära in den USA, auch Apartheid, der Kampf zwischen Nord und Süd, zwischen Schwarz und Weiß. Aber auch Kämpfe wie zum Beispiel in Australien, die australische Regierung, die Aborigines benachteiligt und ja ausgenutzt, ausgebeutet hat. Also eigentlich egal, wohin man schaut in der Welt, und gerade wenn wir auch die Kriege anschauen, oft finden wir als Ursache dafür eine Theorie, die eigentlich nicht begründbar ist, nicht belegbar. Und das ist echt schlimm. Dann noch die Definition aus dem Duden. Da finden wir auch dieses Sein sollen, also wo alles sehr vage ausgedrückt wird und womit im Grunde angedeutet wird, es handelt sich hier nicht um eine echte, also keine echte Lehre oder Ideologie. Dort steht, meist ideologischen Charakter tragende zur Rechtfertigung von Rassendiskriminierung, Kolonialismus oder Ähnliches entwickelte Lehre oder Theorie, nach der Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen Merkmalen hinsichtlich ihrer kulturellen Leistungsfähigkeit anderen von Natur aus über- bzw. unterlegen sein sollen. Sind sie aber nicht, wissenschaftlich bewiesen. Und der Punkt ist hier, und das ist eigentlich auch schon der Schlüssel zu unserer Haltung, die wir als Christen dazu einnehmen sollten, es geht um äußere Merkmale, die darauf schließen sollen, wie ein Mensch geistig oder intellektuell, wozu er fähig ist oder kulturell fähig ist. Und dieser Rückschluss vom Äußeren auf das Innere funktioniert nicht. Gibt es einen schönen Satz in der Bibel, der so wie am letzten Mittwoch der Satz aus Galater 1 die Richtschnur war, könnte der die Richtschnur für heute sein. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Auch die Geschichte, die ich am letzten Sonntag in der Predigt verwendet habe, in der Apostelgeschichte 10, wo Petrus zu der Schlussfolgerung und zu der Erkenntnis kommt. In jedem Volk, die Menschen, die Gott wohlgefällig leben, die gottesfürchtig sind, die sind Gott angenehm. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht nicht um deine Sprache, deine Kultur, deine Hautfarbe, deine Körpergröße. Es geht nicht um biologische, äußere Merkmale, sondern bei Gott geht es immer ums Herz. Und das ist etwas, was wir uns als Christen wirklich vor Augen halten sollten, in all unseren Begegnungen mit anderen Menschen. Und hier beim Duden, es kommt noch eine zweite Folie, das ist dann im Grunde die eigene Haltung oder Einstellung, die dem Rassismus entspricht. Also dem Rassismus entsprechende Einstellung, Denk- und Handlungsweise gegenüber Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen Merkmalen. Bei der Definition im Duden kann man schön sehen, dass man unterscheiden kann zwischen einem institutionellen Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit und einer individuellen. Also das ist der erste Punkt, gehen nochmal eine Folie zurück. Hier geht es im Grunde um den institutionellen Rassismus oder Fremdenfeindlichkeit, die von einer Politik, von einem Land ausgeübt wird, die zum Beispiel zu Pogromen führt, zu Verfolgungen von Menschen und letzten Endes dann vielleicht sogar ja, zu ethnischen Säuberungen, ich hasse dieses Wort, aber wird halt so verwendet in der Geschichte, und schließlich zum Völkermord. Individueller Rassismus, das, was das Zweite ist, also deine eigene Einstellung, die vielleicht rassistisch geprägt ist in der einen oder anderen Weise, das ist individueller Rassismus, der im Alltag stattfindet. Und manchmal auch unter Christen, ohne dass denen das vielleicht bewusst ist, kann auch mir passieren. Ja, das fängt an, wo ich Menschen verurteile, pauschal verurteile und sage, die Türken sind so oder die Polen sind so. Da fängt Rassismus an. Und da muss ich als Christ mich immer wieder hinterfragen lassen, durchleuchten lassen, was bringt mich dazu, so pauschal über ein Volk zu sprechen. Und das ist auch schon ein kleiner Hinweis auf unseren Umgang am Ende, dass wir können ja nur bei uns anfangen erstmal. Unsere eigenen Gedanken, unsere Handlungsweise überdenken, mit Gott besprechen, in der Bibel lesen und uns von ihm erfüllen lassen, von seinem Geist. Und wenn wir da eine ganz klare Haltung gewonnen haben und Gott uns auch zu mehr beruft, dann können wir auch in einen öffentlichen Kampf gehen und gegen diese Dinge kämpfen. Aber ich glaube, da braucht man viel Kraft Und ich glaube, dazu sollte man auch berufen sein, wenn man sich auf diesen Weg machen will, denn einfach ist es nicht. So, die nächste Folie. Genau, dann kommen wir zur biblischen Betrachtung. Also ganz klar, im ersten Schöpfungsbericht und auch im zweiten hatte ich auch in der letzten Woche schon angeführt, Gott hat den Menschen geschaffen zu seinem Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau und nicht als Afrikaner, Europäer, Amerikaner, Südamerikaner. Gott hat den Menschen geschaffen und der einzige Unterschied ist der zwischen Mann und Frau, die in der Ergänzung miteinander Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Aber hier finden wir kein Grund dafür, Menschen untereinander zu unterscheiden und noch dazu in höher und geringerwertig zu unterscheiden. Das Interessante ist ja, dass bei den Tieren, die vorher aufgezählt werden, da wird von verschiedenen Arten gesprochen. Ich sag mal so, wenn es so wäre, dann wäre es Gott ein leichtes gewesen, diese Erkenntnis zu schenken, dass auch Menschen unterschiedliche Arten hervorbringen. Ist aber nicht so. Dann das Nächste, was ich persönlich sehr interessant finde, was oftmals in Vergessenheit gerät, dass Israel, das Volk Israel selbst, die Identität hat, Fremdling zu sein, beziehungsweise Ausländer zu sein. Wir schlagen mal auf, 3. Mose 19. Das zieht sich nämlich auch wie ein roter Faden durch das Alte Testament, wird durch die Propheten dann auch oft wiederholt. 3. Mose 19, die Verse 33 und 34, da steht, und das ist Gott, der das sagt, wenn ein Fremdling, ein Ausländer, einer, der anders ist als du, bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken oder auch unterdrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Das heißt, das Volk Israel ist mit dieser Identität aufgewachsen, selber Ausländer zu sein. Erst in Ägypten und später dann auch erstmal im auserwählten Land, in das sie hineinziehen. Und das Interessante ist, dass hier ja auch schon was anklingt, was ihr gut aus dem Neuen Testament kennt, nämlich das Doppelgebot der Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auch das ist der Maßstab unseres Handelns und Verhaltens als Christen. Noch ein anderer Vers dazu. Denn so wie Israel nie vergessen soll, dass sie selber Fremdlinge und Ausländer waren, und so wie es uns auch manchmal gut tut, diese Erfahrung zu machen, wie das ist, als Ausländer im Ausland zu sein, so sagt Gott, dass er immer der Anwalt der Witwen und Waisen und der Fremdlinge der Ausländer ist. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Gott ist der Anwalt der Witwen, Waisen und Fremdlinge. Da könnt ihr mal ins 5. Buch Mose vorblättern, Kapitel 10, die Verse 17 bis 19. Da sagt oder steht geschrieben, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren, der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der, Achtung, die Person nicht ansieht, es geht nicht um Äußerlichkeiten und kein Geschenk nimmt und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb. Gott hat die Flüchtlinge, die Ausländer lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Darum sollt auch ihr die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Also das kommt immer wieder zum Ausdruck. Auch in Psalm 146 wird das Wesen Gottes als Anwalt der Fremdlinge beschrieben. Psalm 146, Vers 9, da heißt es, der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Und der Punkt ist der, Gott schaut ins Herz, Gott weiß, wer gottlos ist. Aber nur weil jemand Fremdling ist, weil er Ausländer ist, weil er eine andere Sprache spricht oder eine andere Hautfarbe hat, lässt keine Rückschlüsse zu auf seine Herzenshaltung. Ja, dann kommen wir, ach so, Sacharja 7 können wir noch aufschlagen. Das ist hier ein Wort durch einen Propheten. Sacharja 7, Vers 10. Da spricht Gott, richtet Recht und ein jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit und tut nicht Unrecht den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Also wir sehen, dass Gott eigentlich immer der Anwalt der Schwachen ist, der Unterdrückten. Auch das etwas, was wir in unserem Gehirn und in unserem Herzen verankern können. Nächste Folie. Da schauen wir ins Neue Testament, wobei da auch bei der ersten Bibelstelle auch ein Bezug zum Alten Testament herzustellen ist, nämlich im Stammbaum, den Matthäus aufzählt, der Evangelist Matthäus, werden Ausländerinnen erwähnt, mit denen Gott Heilsgeschichte schreibt. Das heißt, für Gott spielt es tatsächlich gar keine Rolle, ob Ausländer oder Jude, also zum Volk Israel zugehörig. Wenn er sieht, dass diese Menschen gut sind in ihrem Herzen, dann gebraucht er sie. In Vers 5, erstes Kapitel, Matthäus: Salmon zeugte Boas mit der Rahab und Boas zeugte Obed mit der Ruth. Ich denke, ihr kennt die beiden Geschichten. Könnt ihr auch selber nachschlagen. Ich habe die Bibelstellen dorthin geschrieben, aber ich erzähle es jetzt gerade kurz. Die Ruth, ihre Schwiegereltern sind aus Israel nach Moabit geflohen, weil eine große Hungersnot herrschte. Das heißt, sie sind wieder ins Ausland gegangen, waren eigentlich Fremde, haben zwei Söhne gehabt. Die Söhne haben aber Einheimische, also Moabiterinnen, geheiratet. Dann sind leider die Söhne gestorben und auch der Ehemann von der Naomi. Und die Ruth als Schwiegertochter hat gesagt: Ich glaube an deinen Gott, Naomi, und ich will dir folgen, wohin du gehst. Denn eigentlich hat die Schwiegermutter gesagt zu der Ruth: Du kannst auch in deiner Heimat bleiben, in Moabit. Aber Ruth hat gesagt: Ich will dir folgen. Das heißt, dann sind sie zurückgekehrt nach Israel und Ruth war eine Ausländerin. Und trotzdem hat Gott sie gebraucht, weil er gesehen hat, sie hat ein gottesfürchtiges Herz. Ebenso mit der Rahab, da geht es um die Eroberung von Jericho, wo die Spione erstmal nach Jericho hineinkommen und bei einer Prostituierten unterkommen. Also ihr seht, auch Menschen, die vielleicht auf den ersten Blick hin ein sündhaftes Leben führen, können trotzdem in ihrem Herzen durchaus eine Gottesfurcht haben. Es gibt ja dann im Neuen Testament Begegnungen, wo Jesus Sünderinnen begegnet und er nimmt sie an. Er schaut ihnen nämlich ins Herz. Es gibt nämlich auch Menschen, die in ein sündhaftes Leben geraten, nicht weil sie Gott hassen, sondern aus vielerlei Gründen, weil Menschen sie dazu getrieben haben, weil äußere Umstände das dazu getrieben haben. Jesus schaut immer ins Herz und er würde niemanden einfach nur von der Äußerlichkeit her ausstoßen. Und hier gebraucht Gott sogar die Rahab und sie spielt eine Rolle in dem Stammbaum von Jesus, in der Heilsgeschichte Gottes. Auch Jesu Verhalten gegenüber Ausländern lässt erahnen, dass er ins Herz schaut und nicht auf das Äußere, wobei in einem Beispiel anklingt, dass er sich schon zunächst berufen fühlte, für das Volk Israel da zu sein. In Markus 7, Vers 26 geht es um die Griechin aus Syrophönizien. An einer anderen Stelle ist es auch eine kanaanäische Frau, was aber auch ein Hinweis darauf ist, dass es keine Frau aus dem Volk Israel ist. Also es ist auch eine Ausländerin, die zu Jesus kommt und sagt: Meine Tochter ist krank, ich brauche deine Hilfe. Und Jesus sagt: es ist nicht recht, dass man von den Herren das Brot nimmt. Ich bin gesandt zum Volk Israel. Und die Frau sagt: Ja, aber selbst wenn wir sozusagen als Hunde bezeichnet werden, eine diskriminierende, abschätzende Bezeichnung, dann essen doch die Hunde die Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Also sie ordnet sich unter, es zeigt vielleicht auch ihre Herzenshaltung. Und Jesus gibt dem nach und sagt: Dein Glaube hat dir geholfen, deine Tochter soll gesund werden. Ein anderes Beispiel, das Jesus erzählt, ein Gleichnis, wo ein Samariter hilft, der Samariter letzten Endes auch ein Ausländer, er hilft dem Menschen, dem er begegnet auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem, glaube ich, der zusammengeschlagen worden war von Räubern. Die Einheimischen, sage ich mal, die Juden haben nicht geholfen, der Tempeldiener hilft nicht, der Levit hilft nicht, aber der Ausländer, der Samariter, der hilft. Auch hier, es geht um die Herzenshaltung. Und Jesus gibt sozusagen den Leuten einen Ausländer als Vorbild. So wie der gehandelt hat, so sollt auch ihr handeln und barmherzig sein. Ganz klar ist auch im Missionsbefehl, dass der Auftrag dahin geht, alle Völker zu Jüngern zu machen. Matthäus 28, Vers 18 sagt Jesus: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Nicht nur die Cleveren, die Weißen, die Wohlstand haben. Er sagt auch nicht nur die Armen und die irgendwie die Hilfe brauchen, sondern alle. Es gibt auch noch einen anderen Vers im Neuen Testament. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Anliegen, dass Menschen von Jesus erfahren, dass sie Gottvertrauen entwickeln, dass sie begreifen, dass Gott eine persönliche Beziehung zu ihnen will. Rassismus ist dabei sehr, sehr hinderlich. Ein anderer Vers, der das auch beschreibt, dass im Grunde genommen im Neuen Testament, im Neuen Bund, auch alle Grenzen überwunden werden, ist der Vers aus Galater 3, Vers 28, der auch schon am letzten Mittwoch eine Rolle gespielt hat. Ich lese uns den mal vor. Paulus schreibt: Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, wie revolutionär diese Worte damals waren. Hier ist nicht Grieche noch Jude. Vorher ging es immer nur darum, die Juden als auserwähltes Volk sind anders, sollen sich auch absondern von anderen Einflüssen. Und auf einmal spielt das keine Rolle mehr, den Unterschied zwischen Juden und Heiden oder Ungläubigen. Den wischt Gott weg, wenn die Menschen sich Gott zuwenden, wenn sie Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser annehmen. Ihr kennt auch die Geschichte von Philippus, der auf einen äthiopischen Hofbeamten trifft. In der Apostelgeschichte 8 wird uns davon berichtet, ein äthiopischer Hofbeamter, kann man davon ausgehen, dass der ein dunkelhäutiger Mensch war, aber interessiert Philippus nicht. Er ist gesandt, diesen Menschen das Evangelium zu verkünden. Er tut es auch und er tauft ihn letzten Endes auf Gottes Namen. Genau. Ich hätte hier auch noch die zwei Verse hinschreiben können, die ich ganz am Anfang schon erwähnt habe. 1. Samuel 16, Vers 7. Gott schaut das Herz an, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Oder auch den Vers aus Apostelgeschichte 10, 34 bis 35. In jedem Volk schaut Gott auf die gottesfürchtigen Menschen. Ja, jetzt kommt ein interessanter Teil, der vielleicht viel interessanter für euch ist, weil ihr das alles schon wusstet, was ich bis jetzt gesagt habe. Nämlich die biblische Betrachtung pro Abgrenzung beziehungsweise Dinge, die Christen dazu benutzen, vielleicht auch missbrauchen, um Rassismus oder auf Rassismus, Rassentheorie begründeten Ansichten, die zu untermauern. Zum einen ist da die Auserwählung des Volkes Israel gegenüber anderen Völkern, was zum Beispiel die Landnahme Israels auch rechtfertigt, ne? Dass die ein Land eingenommen haben, was eigentlich anderen Leuten gehörte, beziehungsweise wo andere Menschen gewohnt haben. Zeigt natürlich, dass Gott der Herr ist über alle Dinge und Gott auch entscheiden kann, wer wo wohnen darf und dass letzten Endes auch Deutschland nicht den Deutschen gehört, sondern Gott. Gott gehört die ganze Welt und wenn er will, dass hier Flüchtlinge herkommen, dann ist es vielleicht so. Und wir akzeptieren das und machen das Beste daraus. Aber diese Tatsache, auserwählt zu sein, ist klar, dass das erstmal dann auch Menschen ausgrenzt. Du entscheidest dich für jemanden und schließt automatisch andere aus. Das beginnt schon bei der Ehe. Wenn man sich für eine Frau entscheidet, sind alle anderen Frauen nicht mehr interessant. So ist das mit der Auserwählung. Der Punkt ist aber, dass es dabei ja noch gar nicht um Diskriminierung geht. Dass man die, die man nicht auserwählt hat, diskriminieren dürfte, unterdrücken dürfte, als geringerwertig hinstellen dürfte. Aber die Tendenz, dass auch Christen sich als etwas Besseres betrachten und sich aus diesem Denken heraus abgrenzen oder andere als etwas Schlechteres betrachten, als diejenigen, die noch nicht die Erkenntnis haben, die noch nicht erlöst sind, die findet sich immer wieder. Und ich denke, das hat was mit dem Argument zu tun, was ich am Anfang genannt habe, dass eben auch die Rassentheorie eigentlich dazu dient, das eigene, auch politische Selbstbewusstsein zu stärken. aber ich denke, das ist der falsche Weg, indem man das macht, indem man andere schlecht macht. Hat auch was mit dem Thema von voriger Woche zu tun. Ich kann nicht mich als Frau mehr wert fühlen, indem ich Männer schlecht mache. Glaube ich, ist nicht der richtige Weg. Und andersrum auch nicht. Ich habe da Verse aus Josua 1:1-4 ausgewählt, aber könnte man viele andere Verse auch nehmen, wo Gott einfach gebietet, dass die Israeliten das Land erobern sollen. Und wir lesen ja im Alten Testament von ganz vielen Eroberungszügen des Volkes Israel. Ich lese es uns gerade trotzdem mal vor, die ersten 4 Verse. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Gottes Entscheidung. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Ich denke, wir Christen oder einige tun sich vielleicht schwer, wenn sie solche Sätze lesen oder überhaupt diese Eroberungszüge. Ich denke, wir in unserer heutigen Gesellschaft, ja, ich glaube, niemand von uns liebt Kriege und es ist schlimm, wenn Menschen sterben müssen, damit andere Menschen Land oder erobern oder auch Profit machen, indem sie da Krieg führen und Bodenschätze zum Beispiel rauben. Meine Herangehensweise an das Alte Testament ist eine geistliche. Ich deute das geistlich. Denn Fakt ist, dass wir einen Kampf kämpfen in dieser Welt, wenn auch nicht mit Waffen, die Menschen töten, aber mit geistlichen Waffen, mit denen wir uns geistlich schützen vor dem Bösen. Und so verstehe ich auch die Eroberungszüge im Alten Testament, genauso wie das Gesetz der Zuchtmeister war und einen Geschmack davon gegeben hat, was, wie rein Gott ist, wie unantastbar, wie heilig und wie wichtig das Gesetz ist, um überhaupt zu erkennen, was ist gut und was ist falsch. Und wir aber von dem Joch des Gesetzes befreit sind durch Jesus Christus. So deute ich die Eroberungszüge geistlich. Sie sind mir ein Beispiel dafür, wie ich geistlich kämpfen kann, um meinen Geist reinzuhalten, um geistliche Waffen anzuwenden. Ihr kennt auch alle den Vers, wo Paulus schreibt, wir kämpfen nicht mit menschlichen Waffen oder fleischlichen Waffen, sondern mit geistigen Waffen, einen Kampf zwischen Gut und Böse. Und wir erobern, in Anführungsstrichen, ein geistliches Land, nämlich das Reich Gottes. Dazu gibt es auch Verse im Neuen Testament, Hebräer 11, Verse 13 und folgende. Da zählt Paulus oder der Autor des Hebräerbriefes viele Menschen aus dem Alten Testament auf, die uns ein Vorbild sind im Glauben. Und er schreibt dann ab Vers 13, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Das heißt, wir alle sind Gäste und Fremdlinge hier in dieser Welt. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, die waren ja erst in Israel und dann sind sie nach Ägypten und von Ägypten wieder zurück, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut, und zwar eine Stadt im Himmel. Das lesen wir dann in Hebräer 13, Vers 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich weiß, das ist ein sensibles Thema, wenn es um Israel geht. Wir hatten ja auch einen Vortrag hier, den ich persönlich noch gar nicht angehört habe, weil ich da im Urlaub war und bis jetzt noch keine Zeit gefunden habe. Aber ich glaube, da gibt es unterschiedliche Auffassungen unter den Christen. Ich persönlich glaube, Gott ist nicht an einen geografischen Ort gebunden, um sich den Menschen zu offenbaren. Es gibt andere Menschen, die das anders sehen und da Israel und Jerusalem auch eine besondere Bedeutung geben. Das Verbot von Mischehen. Esra 9, Vers 2. Luther. Esra 9, Vers 2. Also überhaupt, vielleicht das ganze 9. Kapitel, da tut Esra Buße, weil die Israeliten Mischehen eingegangen waren mit Ausländern. Das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern des Landes mit ihren Gräueln. Hinweis darauf, es geht um das Verhalten, es geht um das, was aus dem Herzen kommt und das Verhalten beeinflusst und nicht nur Äußerlichkeiten des Landes mit ihren Gräueln, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Perisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben deren Töchter genommen für sich und für ihre Söhne und das heilige Volk hat sich vermischt mit den Völkern des Landes. Und die Oberen und Ratsherren waren die Ersten bei diesem Treuebruch. Das war zur Zeit des Alten Testamentes. Gott wollte, dass das Volk Israel rein bleibt, sage ich jetzt mal. Aber das können wir heute nicht mehr als Argument nehmen, dass wir keine Mischehen eingehen dürfen. Wobei, wenn man es geistlich deutet, und das würde ich tun, dann ist es natürlich immer eine Gefahr, wenn man als Christ mit einem Menschen zusammenlebt, der Gott nicht kennt oder gar Gott verleugnet. Das wird immer Schwierigkeiten hervorbringen, das ist ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass es uns verboten wird, denn wir lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, wo es auch um die Ehe geht, 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 14. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, durch die gläubige Frau, muss man sagen. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Also hier seht ihr, wie Paulus selber geprägt ist, aber dass auch er es jetzt geistlich deutet und sagt, es gibt dieses Verbot nicht mehr von Mischehen, sondern der ungläubige Mann ist geheiligt durch die gläubige Frau und der gläubige Mann, die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Und noch ein letztes Beispiel, die Unterordnung unter staatliche Obrigkeit, Römer 13. Also diese Verse, wenn man sie aus dem Zusammenhang reißt, wie bei allen anderen Versen, die man aus dem Zusammenhang reißt, haben schon viel Leid hervorgebracht, weil Regimes sich damit als christlich dargestellt haben und ihr nicht Gott wohlgefälliges Handeln gerechtfertigt haben. Zum Beispiel auch ein auf Rassentheorien basierendes politisches System. Dieses Jahr, ihr erinnert euch alle, als Trump geboten hat, dass die illegalen Einwanderer aus Mexiko, die Familien, getrennt werden sollten. Da hat sein Innenminister Jeff Sessions im Juni gesagt, ich möchte auf den Apostel Paulus und seine klare und weise Anordnung im Brief an die Römer 13 verweisen, wonach die Gesetze der Regierung befolgt werden müssen, weil Gott die Regierung zu seinen Zwecken eingesetzt hat. Grundsätzlich erstmal richtig zitiert. Ich lese uns das mal vor, die ersten Verse im 13. Kapitel. Jeder Mann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Diese Worte wurden schon ganz oft im Namen Gottes, im Namen der Christen missbraucht. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich bei den Kreuzzügen auch eins der Argumente war. Die Regierung ist von Gott eingesetzt und alles, was sie tut, ist richtig, ist von Gott so gewollt. Das ist ja der Freibrief für alle Regierungen. Problem ist nur, wenn wir ein bisschen weiterlesen, und wir müssen gar nicht so viel weiterlesen, dann werdet ihr sehen, dass ab Vers 8 eindeutig beschrieben wird, dass die Erfüllung des Gesetzes, das, was das Gesetz eigentlich unterstützen und fördern soll, die Liebe ist. In Vers 10 steht, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Das gilt nicht nur für die Bürger in einem Land, sondern das gilt natürlich auch für die Regierung, dass so wie sie regiert, es auch der Liebe entspricht und dass sie Gesetze anwendet, die der Liebe entsprechen. Natürlich ist illegale Einwanderung nichts Gutes, aber wie man mit den Menschen umgeht, ich denke, das ist eine zweite Frage, die man auch anders lösen kann, als wie Trump das gemacht hat. Ich denke, dass Menschen immer wieder dazu tendieren, auch wenn wir das Thema letzte Woche anschauen, vielleicht auch Themen, die davor schon in der Sommerbibelschule besprochen wurden. Es wird immer wieder Menschen geben, auch Christen, die die Bibel missbrauchen, um ihre eigenen Ansichten zu untermauern und die nicht ehrlich danach fragen, was eigentlich Gottes Wille ist und die auch nicht danach suchen, was der rote Faden ist. Die Bibel besteht ja aus 66 Büchern beziehungsweise Briefen und da kann man nicht aus einem Buch, aus einem Brief einen Vers herausnehmen und eine ganze Ideologie daraus stricken. Ich glaube, so ist es nicht gemeint, sondern die Bibel ist uns gegeben, um ein Zeugnis zu lesen des Wirkens Gottes in der Welt, des Wirkens Gottes in einem persönlichen Leben, aber auch im Leben eines Volkes, in der Welt generell. Und wenn wir wollen, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, werden wir diesen roten Faden auch erkennen. Meine persönlichen Schlussfolgerungen, nächste Folie. Diese Beschäftigung mit diesem Thema ist folgendes. Also Rassismus oder Rassentheorie ist keine wissenschaftlich belegte und anerkannte Lehre oder Theorie. Das können wir schon mal festhalten und eigentlich soll man diese Worte auch nicht mehr verwenden. Es wird von Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit gesprochen und da steckt es ja schon im Wort drinnen. Ne? Man ist feindlich gesinnt gegenüber Ausländern oder Fremden. Rassismus ist meiner Meinung nach, darüber dürft ihr jetzt gerne diskutieren, nicht biblisch begründbar. Und natürlich habe ich als Christ das Recht, mich zu schützen vor bösen Einflüssen. Ich habe sogar die Pflicht. Aber ich habe nicht das Recht, mich durch Äußerlichkeiten von Menschen zu Vorverurteilungen und Diskriminierung hinreißen zu lassen. Und an der Stelle ist von uns jeder aufgefordert, seine eigenen Gedanken, Worte, Verhalten immer wieder zu überprüfen. Denn ich denke, niemand von uns ist davor gefeit, hochmütig zu werden. Letzten Endes ist Rassismus auch ja eine Art Hochmut. Es gab auch einen schönen Begriff von Benedikt, der hat gesagt, also es gibt eine funktionale Äquivalenz zwischen religiösem Fanatismus und Rassismus. Und ich glaube, die Äquivalenz, die Verbindung dazwischen ist der Hochmut, dass man sich über jemanden erhebt, was nicht vom Geist Gottes angetrieben sein kann. Soweit mein Vortrag. Die Fragen, die ich euch für die Gruppenphase mit auf den Weg geben will, die können wir uns auch noch anschauen. Ich habe sie ausgedruckt und auf die Theke im Foyer gelegt. Könnt ihr euch zu zweit, zu dritt, zu vier, zu fünf zusammensetzen nach einer kurzen Pause und diese Fragen durchgehen. Was hat mich heute besonders angesprochen? Was habe ich vielleicht sogar Neues aus der Bibel gelernt? Wie beziehe ich als Christ Stellung, wenn ich mit rassistischen Bemerkungen und ausgrenzendem Verhalten zu tun habe? Und wo gibt es in meinen eigenen Gedanken und in meinem Verhalten rassistische, das heißt ausgrenzende oder vorverurteilende Tendenzen? Vielleicht noch ein letzter Punkt. Es geht wirklich um Vorverurteilung, also aufgrund äußerlicher Merkmale. Es gibt natürlich auch Dinge, wenn ich immer wieder dieselben Erfahrungen mit einer bestimmten Spezies mache, ist ganz klar, dass ich daraus auch eine Haltung ableite. Aber ob diese Haltung rechtfertigt, dass ich jeden, der dieser Gruppe ähnlich ist, verurteile, sei wieder dahingestellt oder in Frage gestellt. Ich hoffe, es hat euch interessiert, die Ausführungen, und ich hoffe auch, dass ihr gut ins Gespräch kommt.